Du führst mich hinaus ins Weite, Herr, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite, ja, du machst meine Finsternis hell. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, du mein Fels, meine Burg, du mein Gott. Du führst mich hinaus ins Weite.
Emotionale Gesundheit und vertiefte Spiritualität. Wer von uns wünscht sich das nicht? In der Reihe Glaubensriesen, Seelenzwerge wird sich der RM-Priesterkreis heute mit diesem Thema beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Katja Edenhatter. Mir gegenüber im Gästestudio haben Platz genommen Pater Andreas Schöffberger, Pfarrer Jochen Maria Häusler und Dr. Reinhard Pichler. Und ich darf das Wort gleich an unseren Pater Andreas übergeben. Schönen guten Morgen.
Wie schon zu hören war, der Andreas Schätzle ist heute nicht da. Wir haben aber seine Stimme im Einleitungslied gehört. Und deswegen ist der Reinhard da. Wir beschäftigen uns, wie die Katja schon gesagt hat, mit diesem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge. Heute ist die dritte Einheit. Wenn ich kurz resümieren darf, dieses Buch stammt von einem New Yorker Pfarrer, der eine persönliche Lebenskrise erfahren hat und anhand dieser Krise feststellt, wie unreif er eigentlich ist und wie unreif auch vieles ist, was in seiner Pfarre geschieht, obwohl vieles dort gelungen ist. Wir haben in der ersten Einheit angeschaut ein Thema, das mit dem Wort Eisbergspiritualität hier benannt wurde. Eisberg deswegen, weil der Autor der Meinung ist, der Eisberg, der ja nur zu einem geringen Prozentsatz aus dem Wasser herausragt, der beschreibt eigentlich ganz gut, wie es mit unserer Christlichkeit oft ist. Ein Zipfel Christlichkeit ragt bei uns heraus, aber unter Wasser versteckt sich vieles Unerlöste, Unreife. Vorige Sendung, wo auch der Reinhard schon da war, haben wir gesprochen über 10 verschiedene ungesunde Formen von Spiritualität. Wir sind diese Punkte durchgegangen und heute kommt das dritte Kapitel in diesem Buch. Ich möchte kurz einen Aufriss geben, was uns da erwartet, und werde dann das Wort weitergeben. Der Übertitel dieser heutigen Sendung ist eben emotionale Gesundheit oder Reife plus vertiefte Spiritualität. Das wird von diesem Autor als ein revolutionäres Mittel angesehen, dass wir aus dem Steckenbleiben herauskommen. Er sagt, es ist trotz vieler geistlicher Bemühungen, die wir machen, also wenn wir Menschen zum Gottesdienst, zum Gebet, zum Evangelisieren, zu Kleingruppen und so weiter einladen, und Menschen uns da folgen, es ist trotzdem oft ein Steckenbleiben bei uns festzustellen. Er nennt das ein Steckenbleiben in alten, tief verwurzelten Verhaltensmustern, die eben nicht erlöst sind. Das ist das große Thema dieses ganzen Buches. Wie kommt man aus diesem Steckenbleiben heraus? Er spricht dann auch darüber, dass es auch Gründe gibt, die nicht bei dir und mir liegen, sondern in der umgebenden Gesellschaft, in der Kultur, die wie eine Wachstumsbremse fungieren. Ja, das kann ein Thema sein, auf das wir auch zu sprechen kommen. Aber unser Hauptfokus, auf den wir heute eben Bezug nehmen wollen, den wird dann gleich der Reinhard und der Jochen näher ausführen, nämlich über diese beiden Stichworte, wie können wir zu einer emotionalen und reifen, gesunden Form des Lebens kommen. Und wie kann das kombiniert sein mit einer gelungenen Spiritualität, die tief genug ist? Wenn wir da erfolgreich sind, emotional gesund und kontemplativ spirituell zu leben, dann beschreibt der Autor hier einige wunderbare Früchte, Ergebnisse. Es gibt natürlich viele positive Früchte, aber er nennt im Speziellen, dass man dann zu einem Leben kommt, wo man nicht dauernd am Gas steht und meint, ich habe noch immer zu wenig getan. Er nennt das Geschenk der Entschleunigung. Er nennt ein zweites Geschenk, die Verankerung in der Liebe Gottes, dass man einfach da verankert ist, egal was für ein Wetter herrscht. Und drittens spricht er auch noch von einem Geschenk, das ein bisschen eigenartig klingt. Er sagt, man kommt von den Illusionen weg, die man sich oft macht im Leben. Das wäre so eine ganz kurze Beschreibung. Wir wollen uns jetzt also speziell dem einen Thema widmen. Wie können wir emotional gesund und reif leben? Ich übergebe meinem Gegenüber, dem Reinhard.
Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite einen wunderschönen Samstagmorgen. Bei manchen scheint ja vielleicht die Sonne, bei uns gerade nicht im Studio, aber im Herzen scheint immer bei uns die Sonne. Warum scheint bei uns immer die Sonne im Herzen? Weil wir eben versuchen, diese beiden Dinge im Blick zu nehmen. Mit beiden Beinen fest im Himmel stehen, aber auch mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Also eine gute Beziehung zu uns selber, eine gute Beziehung zu den Mitmenschen und eine gute Beziehung zu Gott. Das ist so, kann man mit anderen Worten formulieren, das heutige Thema. Weil, was ist diese emotionale Gesundheit anderes, als wie, dass ich mein emotionales Alltagsleben schaffe? Und wie schaffe ich meinen Alltag emotional, wenn ich gelungene Beziehungen habe? Sie können das auch nachlesen auf der Seite 49 in dem Buch von Peter Scacero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, wenn Sie es sich noch nicht besorgen konnten. Es gibt auch im Radio Maria Hörerservice gibt es auch einige Exemplare, wo Sie sich zuschicken lassen können, oder Sie besorgen es in der Buchhandlung. Es ist wirklich ein gutes Buch, wo sehr viel katholische Inhalte drinnen sind, auch wenn es ein freikirchlicher Pastor geschrieben hat. Und das ist einfach sehr schön, dass man auch sieht, es geht einfach wirklich um Jesus. Es geht um das christliche Leben. Und das christliche Leben hat nicht das Menschliche ausgeklammert. Und wenn wir nämlich nur mit beiden Beinen fest im Himmel stehen und das Menschliche ausklammern würden, sind wir einfach am falschen Dampfer und bleiben eben emotional, menschlich, zwischenmenschlich stecken. Und ich möchte jetzt kurz eben auf dieser Seite 49 diese Punkte vorstellen, die er, denke ich, recht gut zusammengefasst hat und über die wir dann auch nachher dann sprechen können, wenn Sie dann also freudigerweise anrufen werden und wir dann ins Gespräch kommen können. Also wenn wir es schaffen, gute Beziehungen zu leben und die Beziehungen aufrecht zu erhalten, dann ist schon mal ganz, ganz viel geschafft. Die Frage, über die wir dann vielleicht auch noch genauer sprechen können, ja, wie gelingt es denn, dass ich jetzt wirklich eine Beziehung aufrechterhalten kann? Weil der andere ist ja so anders als ich und das macht es ja eben so schwierig, dass eben der andere nicht so ist, wie ich ihn gern hätte. Und dann bin ich eben enttäuscht. Und dann geht es eben darum, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Gefühle mal überhaupt wahrzunehmen. Das ist schon mal schwer genug. Männer tun sich noch viel schwerer, eigene Gefühle wahrzunehmen. Die verdrängen das oft, ja, oder sie spülen es runter, hoffentlich nicht mit Alkohol. Auf jeden Fall schauen sie oft nicht hin, wie sehr eigentlich das schon schreit. Prost. Der Andreas trinkt einen Schluck, aber
Wasser.
Es ist Wasser.
Wasser.
Und wenn es mir gelingt, diese eigenen Gefühle mal überhaupt wahrzunehmen, habe ich schon ein großes Stück geschafft. Und wenn ich es dann noch schaffe, meine Gefühle auszudrücken und dem anderen zu sagen, möglichst nicht eruptions-explosionsartig, lavaartig, sondern möglichst auch wertschätzend und so, dass der andere damit was anfangen kann, ist noch mehr geschafft. So wie der Max Frisch ja einmal gesagt hat, man muss dem anderen, wenn man ihm Dinge sagt und auch die Wahrheit sagt, die oft manchmal schmerzlich ist, die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er reinschlüpfen kann und nicht wie den nassen Fetzen ins Gesicht schlagen. Also die emotionale Reife, emotionale Gesundheit ist, ich schaff's, meine eigenen Gefühle, auch wenn sie mir kocht und brodelt, dass ich trotzdem dem anderen das hinhalte und er kann reinschlüpfen und kann sagen, okay, war nicht okay, ich kann mich leichter entschuldigen. Wenn ich es dem um die Ohren knall, tut sich der andere viel schwerer, sich zu entschuldigen. Auch wenn er weiß, ich habe nicht recht gehabt. Ein weiterer Punkt ist, bin ich mir bewusst, was eigentlich meine selbstzerstörerischen Verhaltensmuster sind? Viele wissen das gar nicht, ja? Aber zum Beispiel, wenn ich ständig mich ungesund ernähre und ständig eine Schokolade nach der anderen in mich hinein vertilge, weil ich eigentlich frustriert bin und liebesbedürftig bin und Serotonin brauche, deshalb ist ja die Schokolade wegen Lecithin so angenehm für viele Menschen, weil das einfach so runterrinnt wie Öl, dann habe ich eigentlich ein selbstzerstörerisches Verhaltensmuster. Und Und jetzt kann man sagen, ja, es gibt keinen Schokoladeersatz. Ja? Doch, natürlich gibt es einen Schokoladeersatz, indem ich wieder auf meine Gefühle achte und merke, aha, ich bin eigentlich momentan hungrig, ich bin momentan schlecht ausgeschlafen, ich bin schlecht gelaunt. Warum bin ich schlecht gelaunt? Kann ich da was ändern? Und schon brauche ich keine Schokolade mehr. Also ich hoffe, ich kriege jetzt keine Schwierigkeiten mit der Schokoladeindustrie, sondern es geht einfach darum, dass wir auch mehr auf uns achten lernen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Es gibt Menschen, die können sich an ihre Kindheit nicht erinnern. Und wenn man in der Seelsorge oder auch in der Therapie das besprechen mit den Menschen und mir sagt jemand, ich habe keine Ahnung, was in der Kindheit war, ich kann mich erst erinnern, wie ich so 12, 13, 14 war, dann ist da was gewesen. Ja? Ich habe da was verdrängen müssen, weil das ganz unangenehm war. Sonst hätte ich das nicht so erlebt. Deshalb, es braucht unbedingt einen Weg hin zurück zu meinen Wurzeln, zu meinen Eltern, zu meinen Vorfahren, zu meiner ganzen Vergangenheit. Und auch wenn sie furchtbar war, ich muss mal mich trauen, hinzuschauen und sie, das werden wir jetzt im Laufe der Sendung noch herausarbeiten, auch sie anzunehmen, so wie sie ist. Genauso wie es im Kontemplativen, was dann der Jochen Maria ausführen wird, auch diese innere Freiheit kriegen. Ja? Und natürlich hilft mir da Gott, dass ich da eine innere Freiheit kriege. Aber manchmal kann auch Gott nicht helfen, weil ich da vorher noch ganz normale menschliche Schritte brauche. Und Gott wartet, bis ich diese menschlichen Schritte schaffe, damit er dann mich weiterführen kann. Und das ist genau das, was der Andreas zuerst gesagt hat, dass wir stecken bleiben. Ein weiterer Punkt, und dann höre ich schon auf, damit wir alle Punkte werden wir nicht durchmachen können, Sie können es ja nachlesen, sind auch nicht alle gleich wichtig, aber sind auf jeden Fall alle zum Überlegen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist für jeden Menschen, egal ob er ehelos lebt, in Beziehung oder nicht in Beziehung, ist unsere Gefühlwelt, unsere sinnliche Welt und auch unsere Sexualität von jung bis alt, von der Pubertät bis ins hohe Alter ist das auch ein Thema. Und die Frage ist nicht, wie lebe ich die Sexualität aus, sondern wie kann ich sie einordnen in mein Leben und wie kann ich sie angemessen ausdrücken, so dass ich zufrieden bin. Und wir wissen, die Sexualität beginnt im Kopf und das wichtigste Sexualorgan ist nicht das Genital, sondern ist das Hirn. Und da geht es einfach auch darum, wie gehe ich um mit meiner Einstellung zur Sexualität und zu diesen starken Trieben. Und ein letzter Punkt, bevor ich an Pater Jochen Maria übergebe, ist eben, wie kann ich mit Enttäuschungen umgehen? Wie kann ich auch mit schweren Verlusten umgehen, wenn jemand verstirbt? Ja? Wie kann ich da richtig trauern? Was heißt denn überhaupt richtig trauern? Vielleicht kommen wir da dann nachher noch drauf. Auch das ist ein Teil der emotionalen Gesundheit und der emotionalen Reife. Bitte, Jochen Maria.
Also auch von mir erstmal einen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt würden wir das natürlich nicht so verstehen, da würden wir genau den Fehler machen, den eigentlich der Pete Scacero anklagt, dass wir jetzt ein anderes Register wählen, so das Geistliche sozusagen und das Menschliche, sondern es ist ja gerade, indem wir in diese menschliche Wirklichkeit unser Selbst hineintreten, das wahrnehmen, was ist, dass wir dadurch hindurch letztendlich zu der Wirklichkeit Gottes kommen, die hinter jeder Wirklichkeit steht. Das ist mal grundsätzlich zu wissen, so wie ich bin, bin ich okay, das darf sein, auch mit allem, was da noch an Unordnung ist und so. Und Gott ist, das ist ja das Schöne, dass Gott ist hinabgestiegen da hinein und holt mich da ab. Und deswegen, also jetzt durch meinem Menschsein, so hindurch Gott zu erfahren und in diese Tiefe zu kommen, also wo Gott wohnt. Und da, das ist ja genau das, was eben kontemplative Haltung ausmacht, dass ich einfach in dieser Gegenwart Gottes bin. Katja schaltet sich kurz ein.
Ja, bevor der Pfarrer Jochen weitermacht und in die Tiefe geht, würde ich fast vorschlagen, dass wir eine kurze Musikpause machen, um die emotionale Gesundheit
genau.
ein bisschen
zu lassen. Ein bisschen verdauen, auch was schon gehört wurde.
Gut.
Sehr schön.
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise.
weite Kreise,
wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt.
Ich habe den, der in der Runde heute fehlt, Programmdirektor Pater Andreas Schätzle, durch ein Lied mit in die Runde hineingeholt. Wir sind heute bei den Glaubensriesen, Seelenzwergen im Teil 3 bei der emotionalen Gesundheit und vertieften Spiritualität und haben Dr. Pichler bereits mit seinen Ausführungen zur emotionalen Gesundheit gehört. Pfarrer Jochen Maria Häusler haben wir kurz aus seinem Tiefergehen herausgeholt und ich darf ihm das Wort jetzt wieder übergeben.
Danke. Also das Thema soll jetzt sein, kontemplative Spiritualität, und interessanterweise zu dem Thema zitiert er ja auch zwei geistliche Meister aus dem Katholischen, und er sagt, was Kontemplation eigentlich bedeutet, das nannte der Buddha Lorenz den reinen, liebenden Blick, der Gott überall wahrnimmt. Das ist eine schöne Definition, also den Gott überall wahrnehmen, sich bewusst sein, Gott ist da, gegenwärtig, und mit diesem rein liebenden, vertrauenden, kindlichen, vertrauenden Blick auf ihn schauen. Und Franz von Sales, das wird auch zitiert, der beschreibt die Kontemplation als die reine, unverfälschte, andauernde Wachheit des Geistes für die Angelegenheiten Gottes. Das ist wirklich dieses Wachsein. In der ignatianischen Tradition spricht man von dieser Achtsamkeit, dieses Aufmerksamsein auf Gottes Gegenwart. Das wird dann später auch nochmal ganz wichtiges Thema, wenn er spricht von diesen Geschenken eines solchen Weges, dieser Entschleunigung. Da geht es genau um das. Achtung, aufpassen, es geht jetzt nicht darum, dass ich viel tue und mache, sondern das Christliche ist ja gerade darin, nicht wir tun etwas, sondern Gott tut etwas und wir empfangen zunächst einmal das Handeln Gottes. Und da einfach wach und achtsam zu sein für diese Gegenwart, für das, was Gott in unserer Mitte tun möchte, und in dieser Haltung mehr zu kommen. Und dazu braucht es eine gewisse Ruhe, eine gewisse Stille, von der ist dann auch die Rede. Es braucht auch einen gewissen Rückzug, Momente der Einsamkeit, um da wirklich sich vielleicht zu sammeln auf diese Achtsamkeit hin, auf diese Gegenwart hin, damit das dann ausstrahlt auf meinen ganzen Alltag, damit ich möglichst in allem, auch in meinem Tun, auch professionellen Tun oder zu Hause, immer in diesem Bewusstsein lebe, Gott ist da, er liebt mich, ich bin in ihm geborgen. Und ich versuche, wach und achtsam zu sein für seine Gegenwart, für das, was er jetzt tun möchte. Und das geht also bis in alle Beziehungen, auch zu meinen Mitmenschen denn hinein. Diese Punkte werden hier auch genannt, interessanterweise unter diesem Aspekt kontemplative Spiritualität, dass man aus der Liebe für Gott heraus denn auch andere liebt oder in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen lebt. Da berühren wir auch wieder das Thema der Sexualität, ne, die uns befähigt zur Verbindlichkeit in den Beziehungen. Also aber der Grundpunkt, das heißt diese Achtsamkeit, diese Wachheit für Gottes Gegenwart, also wegzukommen so von einem Aktivismus. Da ist ja sicher dieses Gesellschaftliche auch, was uns immer wieder treibt, auch antreibt, tun, leisten und vor anderen gut dastehen. Aber nein, ich stelle mich ganz bewusst, ich lebe unter dem Blick Gottes und versuche da zu entschleunigen, einfach vor Gott zu sein und zu sehen, was ist jetzt von Gott aus richtig und das Richtige, was ich jetzt zu tun hätte. Das ist, sagen wir mal so in Grundzügen, mal so einige von diesen Punkten jetzt gesammelt präsentiert. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Mitbrüder dazu was ergänzen wollen, damit das nicht nur Monolog wird, sondern Gespräch.
Ja, was wir jetzt eigentlich erreichen wollen, was uns so vor Augen steht, das, was du gesagt hast jetzt, Jochen, wie eine gesunde Gottesbeziehung, eine reife Spiritualität ausschaut, wie kann man das verklammern mit dem, was vorher der Reinhard ein bisschen ausführlicher schon angedeutet hat, wie kann man das Menschliche auf eine reife Art umsetzen. Du hast am Schluss länger über die Sexualität gesprochen, wie kann man die gut integrieren. Du hast gesprochen darüber, wie können Beziehungen gelingen, welche Fähigkeiten sind da notwendig. Einerseits einmal bei mir selber registrieren können, was geht in mir überhaupt vor, wo du gesagt hast, dass das Männern oft nicht so leicht fällt wie Frauen, dass man in sich selber reinschaut und wahrnimmt, was ist da überhaupt los, und dass man es dann aber auch in Worte fassen kann. Im Idealfall, wie es der Max Frisch gesagt hat, so, dass der andere das als Gentleman-Dienst empfindet. Da hat er recht, wenn er den Mantel, obwohl der aus einem komischen Stoff gewoben ist. Aber da kann er nicht schlupfen, nicht? Und nicht nasser Fetzen. Also vielleicht können wir diese Verklammerung jetzt versuchen, ein bisschen zu beschreiben.
Kann ich einen Aspekt da noch bringen, weil gerade um das ganz konkret nochmal zu machen, ich musste sehr stark denken an das, was der Franz Jalitsch in seinen kontemplativen Exerzitien geschrieben hat über diesen Prozess, eben dieser, was passiert, wenn ich wirklich in diese kontemplative Haltung komme und da durchhalte, auch durch manchmal schwierige Momente, wo denn in der echten Kontemplation, wenn ich an diesem Punkt stehe vor Gott, wirklich dann auch die ganzen negativen Gefühle hochkommen. Und da geht es genau um diese Reinigung dieser Gefühle, dieser negativen Schichten, die kommen ans Licht sozusagen. Aber, und ich muss das aushalten, ich muss da durchgehen. Und dann werden die Schicht für Schicht abgetragen. Das ist der ganze Sinn, warum es so wichtig ist, also durchzuhalten. Ich lese mal einen Abschnitt aus seinen kontemplativen Exerzitien für die, die das Buch haben. Das ist die Seite 187. Da schreibt er, also wichtig ist diese Grundhaltung. Alles, was da ist, darf da sein. Also alle unangenehmen Gefühle und die Dunkelheiten melden sich, damit sie erlöst werden, schreibt er weiter. Der Prozess kann sich noch fortsetzen, indem oftmals ein starkes Gefühl hochsteigt. Es meldet sich zum Beispiel Wut gegen einen Menschen, mit dem wir auch sonst in Spannung leben, gegen unsere Eltern oder sonst jemanden. Es kann uns auch eine tiefe Traurigkeit überwältigen. Ein anderes Mal ist es Ungeduld, das Gefühl von Sinnlosigkeit, Einsamkeit oder sonst ein Gefühl. Der Druck des Unbewussten äußert sich in Form eines negativen Gefühls. Nach einer Welle von Dunkelheiten kommt oft eine ruhigere, gesammeltere Zeit. Was im Schauen erlitten ist, ist erlöst, dieses kontemplative Schauen. Es kommt nie mehr zurück. Es werden wahrscheinlich noch weitere Wellen derselben oder ähnlicher Gefühle kommen, denn solche unbewussten Gefühle sind meistens nicht mit einer Meditation ausgeräumt. Aber mit der Zeit wird alles Unerlöste in uns wie ein Berg Schicht für Schicht abgetragen. So geschieht Erlösung.
Ja, also großartig, wie er das beschreibt. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, wie wir Emotionalität und Kontemplativität auch verbinden können, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen als unser Material, und Gott nimmt uns mit all unseren Stärken und Schwächen, und jetzt liegt es an uns, dass wir nicht stecken bleiben, sondern dass wir sagen, Herr bin ich mit all meiner Schwäche, aber auch mit all meiner Stärke, ich bringe meine Talente ein, aber dann wird auch mal irgendwas nicht so gelingen, und ich verzage nicht, und ich gehe da nicht rein eben in den Widerstand und in die Sünde und ärgere mich, dass ich es nicht geschafft habe, sondern dann gehe ich wieder zu Gott. Und so ist immer das ein Hin- und Herpendeln zwischen ganz Hingabe an Gott, aber auch wieder selbst mich ergreifen und das tun, was jetzt da von mir verlangt wird. Also so wie der Heilige Ignatius ja auch sagt, handle so, als ob alles von dir selbst abhängen würde, und vertraue so, als ob alles von Gott abhängen würde. Also diese, immer beides im Blick haben. Oder diese Heisenbergsche Unschärfe-Relation, die mir so gut gefällt, auch fürs Geistliche, der hat ja entdeckt, dieser Heisenberg, dass ich das Licht nicht gleichzeitig als Welle und als Teilchen sehen kann. Ich kann einmal nur das Licht scharf stellen, quasi mit meinem Mikroskop, und dann sehe ich eine Welle und dann sehe ich es aber nicht als Teilchen. Und wenn ich von dieser Scharfeinstellung der Welle weggehe und aufs Teilchen schaue, sehe ich nur das Teilchen und nicht mehr die Welle. Und so kann ich einmal nur verstärkt auf Gott schauen und einmal nur auf mich schauen, aber ich weiß, in Wirklichkeit, das Licht ist sowohl Teilchen als auch Welle. Aber ich kann nur eins sehen. Und ich kann jetzt einmal, kann ich mehr wirklich tief im Gebet sein, im Loslassen, im Hingeben und alles Gott geschehen lassen. Und dann bin ich selber ganz passiv. Und dann darf ich aber auch wieder in der kontemplativen Grundhaltung aktiv werden müssen, weil sonst mache ich ja nichts mehr. Sonst warte ich ja nur noch und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein und sage, er muss alles machen. Ich stehe nicht mehr aus dem Bett auf, ich esse auch nichts mehr und ich lasse mich auch nur noch verwöhnen. Wenn ich gefüttert werde, mache ich von mir das im Mund auf. Aber also das und dann nehme ich wieder die Aktion an mich und tue wieder was, aber im Blick auf Gott, aufs Kontemplative. Und so, ja, bitte, Andreas.
Also, was der Reinhard jetzt beschrieben hat, klingt auf der einen Seite sehr logisch, aber wo ich das Gefühl habe, dass wir uns als Menschen dann doch sehr schwer tun, das ist das, was du, Jochen, zuerst gesagt hast, anhand von Jalitsch, es aushalten, dass jetzt einmal das Ganze auftaucht und am Tisch ist. Also mir kommt vor, zumindest in unserer westlichen Kultur wird man sehr geschult und trainiert und aufgefordert, man solle doch möglichst schnell Probleme lösen. Und das sind aber Dinge, die kann man nicht einfach schnell lösen. Mhm. Vielleicht ist ein ganz guter Vergleich, wenn man jetzt an den Körper und Rehabilitation anschaut. Gestern hat uns ein Mann erzählt, der hat eine Knieoperation gehabt und dann hat er uns geschildert, verschiedene Patienten, die so eine Operation haben, hatschen dann so einseitig daher, belasten das gesunde Knie unnötig viel und dadurch wird das wieder krank. Ja. Und dass es dann manchmal ganz schön schwierig sein kann, wieder zu einer normalen Balance zu finden. Das braucht Geduld. Das braucht die Hilfe, hat der uns geschildert, von einem Physiotherapeuten oder jemand, der einem da trainiert. Und so kommt es mir vor, ist für uns eine schwierige Sache, die Schmerzen, die man körperlich hat oder die Schmerzen, die geistig auftauchen, dass man die nicht sofort weghaben will, weil dann landet man bei der Verdrängung vom Wegschieben, sondern dass man das mal anschauen kann. Und zumindest in meiner Erziehung ist aber ein ungünstiger Faktor gewesen. Man hat immer wieder gesagt, ja, kann ich voller machen und schnell wegkommen von den Sünden. Mittlerweile weiß ich als Beichtvater, wenn jemand sagt, Herr Pfarrer, und jetzt bemühe ich mich, dass das schnell weggeht, dann weiß ich ziemlich sicher, dass ihm das nicht gelingen wird, weil manche Dinge nur langsam gehen. Und ob nicht ein ganz wichtige Fähigkeit, die man kontemplativ nennen könnte, darin besteht, die Dinge einfach mal anschauen und zulassen. Das klingt so einfach und ist aber derartig schwer.
Genau, ja? Darüber sollten wir noch sprechen, weil das erlebe ich ja persönlich für mich auch. Nicht? Weil dass ich gerade diese Momente vielleicht mehr kontemplativeren Gebetes, da finde ich immer irgendwelche Ausreden und irgendwie wegzukommen, weglaufen. Man macht denn seine Gebete, Stundengebet, Rosenkranz, Messe, alles so. Ja, gut, aber es ist man oft in einem äußerlichen Tun. Und aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, vielleicht gerade wenn es unangenehm wird, gefühlsmäßig auch so, da hat man schnell irgendwas anderes, was man macht, um sich abzulenken, wie du das Beispiel hattest mit der Schokolade auf anderen Ebenen auch. Ne, haben wir auch unsere Sache, denn ach cool, das ist aber auch, okay, dann beten wir schnell einen Rosenkranz und so, ist auch getan. Aber vielleicht auch mal in der Stille auszuhalten und diese Momente und dann einfach nur mit einem Jesusgebet oder mit dem Namen Jesus langsam zu sprechen oder mit diesem stillen Blick auf den Herrn vor dem Allerheiligsten zum Beispiel, dass ich also eine große Hilfe da empfinde, ne, zu bleiben und dass da viel vom Herrn her, von der Eucharistie her passiert. Diese Momente, das ist, glaube ich, schwer, das auszuhalten. Und wir empfinden viele Gründe, dafür zu fliehen. Ne?
Also in dem Buch kommt dann dieser nicht-katholische Autor auf lauter katholische Autoren zu sprechen, wenn er sagt, Teresa von Avila, also eindeutige katholische Frau, dass sie gesagt hat, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Mhm. Also wenn wir uns selber nicht anschauen, sondern uns flüchten in irgendwelche frommen Dinge, dann findet Erlösung nicht statt. Und sie und etliche andere, die hier zitiert werden, zum Beispiel der Meister Eckhart, sagt, man kann Gott nicht erkennen, wenn man sich nicht gleichzeitig selbst erkennt. Also das geht Hand in Hand. Also darum, glaube ich, ist es so wichtig, sich selber und alles, was auftaucht, wahrzunehmen. Ja, jetzt hat Katja, jetzt wollen wir Musik wahrnehmen. Die Chance zur Musik.
Dein Reich komme, Vater, und dein Name sei gelobt, und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. O Herr, gieße aus über uns den Heiligen Geist, schenk uns deine Hoffnung, Kraft, lass uns deine Liebe spüren. Nichts und niemand trennt uns mehr von der Liebe unseres Gottes, denn du hast uns offenbart deine Barmherzigkeit. Dein Reich komme, Vater, und dein Name sei gelobt, und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. O Herr, gieße aus über uns den Heiligen Geist, schenk uns deiner Hoffnung Kraft, lass uns deine Liebe spüren.
Wieder gespürt, wer singt, betet doppelt. Wir haben also in diesem Lied jetzt auch gebetet im Grunde genommen, haben uns den Heiligen Geist dazugeholt in der Sendung R im Priesterkreis. Glaubensriesen, Seelenzwerge, geht es heute um emotionale Gesundheit und vertiefte Spiritualität. Wir sind im zweiten Teil jetzt schon sehr in die Tiefe gegangen. Wir, das ist Pater Andreas Schöffberger, Pfarrer Jochen Maria Häusler und Dr. Reinhard Pichler. Und wir sind gespannt auf den dritten Teil.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Aushalten, die Geduld, die jetzt am Schluss angesprochen wurde, ist sicher ein Königsweg, auch dieses Durchleiden, so wie Jesus ja vieles durchlitten hat, um dann zur Auferstehung zu gelangen, ist sicher ein Königsweg. Ja. Die Gefahr bei diesem Königsweg ist, dass wir plötzlich selbst zu passiv werden und dass wir eigentlich dann vorbeigehen, weil wir es nicht wagen, es durchzustehen. Denken wir an den Kreuzweg Jesu. Er hat ihn sich nicht freiwillig ausgesucht, aber er ist ihn höchst aktiv gegangen. Ja? Er ist mit letzter Kraft immer wieder aufgestanden. Und hier sieht man wieder, es gibt keine Kontemplation ohne mich voll zu investieren mit meiner ganzen Wesenheit, mit meinem ganzen Sein, mit allem, was ich habe. Kontemplation wäre ein Missverständnis, wenn ich nur sitz und wart, bis was passiert und dem lieben Gott einen guten Mann sein lasse. Das ist keine vertiefte Spiritualität, sondern das ist Faulheit. Und ohne jetzt das Abwertend zu sagen, aber wir können uns auch natürlich selbst in die Tasche lügen. Und da sind wir dann wieder beim Punkt, sind wir emotional reif, die Kontemplation überhaupt in dieser ganzen Tiefe zu leben. Und ich bin der tiefen Überzeugung, auch in Kenntnis von der inneren Burg, von den Wohnungen 4, 5, 6, vor allem, ja, 7 ist ja dann noch einmal eine andere Kategorie, aber 4, 5 und 6, dass ich mich enorm einbringen muss, aber nicht auf eine selbstgemachte Art, sondern ich muss mich quasi hineinfügen. So wie Maria, wie der heilige Ludwig Maria de Montfort sagt, die Gussform ist, und die hat, die Mutter Gottes hat ja Jesus geprägt. Also Jesus hat sich hineinprägen lassen in die Gussform Mariens. Und das ist ein ganz ein tiefer Gedanke. Ja? Also Jesus selbst hat quasi eine kontemplative Zeit in der Schwangerschaft und dann auch die ersten 30 Lebensjahre verbracht. Das heißt, er war aktiv, hat Sessel und Tische gemacht dann nach dem heiligen Josef und war in einer ganz tiefen Kontemplation. Und so geht es uns auch in unserem Leben. Wir wollen jetzt versuchen, dazu dritt, das auch noch einmal auf den Boden zu bringen. Was heißt denn das konkret, wenn ich jetzt da meinen Alltag bewältigen will und mir schwer tue mit meinem Ehepartner, die Kinder schwierig sind, ich Sorgen und Probleme finanzieller Art habe oder mit meinen Eltern, die alt und krank sind oder was auch immer, ja, wo ich allein bin, wo ich dringend jemand bräuchte, der mich unterstützt und ich habe niemand. Und ich habe Gott, ja, das ist Gott sei Dank wichtig, ist auch mein Halt, aber das hilft mir trotzdem nichts, dass ich einsam bin. Ich bleibe weniger einsam, weil Gott sei Dank Gott da ist, ja, und weil ich Gott sei Dank die Kirche habe und in die Messe gehen kann und so. Aber was hilft mir denn jetzt wirklich, dass ich diese Einsamkeit aushalte? Wie komme ich da, auch wenn ich im Alter merke, boah, ich bin da noch immer nicht hinüber hinweg, ich bin im Herzen eigentlich immer noch enttäuscht, dass ich jetzt allein bin, wie komme ich da hinein in eine emotionale Reife, dass ich diese Dinge nicht nur aushalt, sondern auch annehmen. Und das ist ja der Knackpunkt jetzt. Wie komme ich in diese innere Freiheit, die auch, denke ich, dann auch der Jochen Maria auch nochmal ansprechen wird. Wie komme ich in diese innere Freiheit, wo ich aktiv sein kann, aber nicht aktiv sein muss und wo ich in dieser kontemplativen Haltung lebe, die aber nicht abwesend passiv ist, sondern eigentlich aktiv hingebend und doch loslassend.
Gut, ich meine, natürlich ist immer die Gefahr, dass man jetzt denn zu einseitig wird, ne? Dann plötzlich denn alles auf den lieben Gott, ich weiß jetzt, und dann spiritualisiert. Mhm. Darüber habt ihr letztes Mal, da war ich leider nicht dabei, aber ich habe es dir nachher ein bisschen nachgehört, gesprochen, ne? Natürlich diese eine große Falle, ne? Alles mit einer geistlichen Soße zu übertünchen und dann vielleicht auch nicht ernst genug zu nehmen, diese menschliche Dimension, durch die hindurch ja Gott auch wirkt und sich offenbart, sich auch schenkt, auch sich also nicht denn total von Beziehungen zurückzuziehen auch, das wäre eine andere Sache, ne? Sondern dass man wirklich sich diesen menschlichen Beziehungen stellt in einem Schmerz, da geht es ja auch darum. Das ist ja nicht nur jetzt im Gebet, dass man einen Schmerz aushält, sondern dass man auch in diesen Beziehungen, jetzt zum Partner, der Beziehung, die vielleicht schwierig ist, oder zu Kindern, dass man trotzdem nicht jetzt sich zurückzieht, ne, wie auf falsche Weise, ne, sondern dass man wirklich auch aushält, da auch. Ich denke schon, Erlösung geschieht anscheinend oftmals dadurch, dass man dem Schmerz nicht ausweicht, sondern durchgeht. Ne?
Genau. Wenn ich das Wort aufgreife, Werner, du hast das Stichwort gesagt, aktive Kontemplation. Wir wissen, dass es in der Kontemplation, also in der geistlichen Entwicklung, Punkte gibt, wo man fast nichts machen kann. Davon reden auch Teresa von Avila und Johannes von Kreuz. Aber zuvor gibt es allerlei, was man tun kann. Das kann sein, eben, dass man auf den Partner zugeht, dass man das Gebet nicht sausen lässt, obwohl einem überhaupt nicht danach ist. Das kann darin bestehen, dass ich eine schwierige Situation, einen Konflikt anpacke, auch wenn mir graust davor und ich Angst habe. Darf ich eine ganz andere Sache einbringen? Ich habe heute in der Zeitung den Wirtschaftsteil gelesen. Und da sind das ALC, Austria's Leading Companies. Das sind also die führenden österreichischen Firmen mit ihren Vertretern also interviewt worden. Was braucht es, damit man als Firma Erfolg hat? Wenn ich das jetzt übertrage aufs Geistliche. Ich lese kurz vor, was da ein Mann gesagt hat aus der Wirtschaft. Er sagt, für Erfolg gibt es keine Formel. Viel hat aber mit Tun zu tun. Also jetzt sind wir bei der aktiven Komponente. Neben harter Arbeit, Fleiß und dem Know-how wird Neugierde, der Mut zu Neuem und Verrücktheit immer wichtiger, sagt da einer von diesen Wirtschaftskapus. Ja? Der wird die Neugierde und der Mut zu Neuem und Verrücktheit immer wichtiger, dass man was riskiert. Also mir fällt da immer wieder ein, eine Geschichte von irgendeiner großen internationalen Firma aus der Computerbranche war das, glaube ich, die haben so viel Erfolg gehabt, so viel verkauft, dass sie irgendwie dann gedacht haben, na, jetzt braucht man nicht mehr so viel forschen, es rennt eh der Laden. Und diese Firma wäre fast von der Bildfläche verschwunden, weil sie nicht genügend neugierig waren und weiter geforscht haben. Und ich glaube, dass das geistlich auch gilt. Neugierde, bereit sein zum verrückt sein. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Es muss ja nicht jeder ein Philipp Neri werden, ein Heiliger, der berühmt war für seine Verrücktheiten. Ja. Aber ein bisschen verrückt sein ist, glaube ich, wichtig. Darf ich darauf hinweisen, dass das Deutschwort verrückt im Grunde ein ähnliches Wort ist wie das griechische Wort Ekstase. Ja. Also wenn man sich traut, was Neues zu machen, dann wird man lebendig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Egal, ob es jetzt geht darum, Konflikte zu lösen oder mit jemandem zu reden, der einem unsympathisch ist oder ob man sich dem Thema Sexualität stellt. Wenn ich immer nur voller Angst, gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange stehe, dann...
Und das ist jetzt ganz schön, was du sagst, weil es geht eben nicht darum, dass ich mit dem Hirn jetzt eine emotionale Reife mir zusammendenke und sage, jetzt weiß ich es und jetzt bin ich total vernünftig und jetzt schaffe ich alles und dann mache ich mit dem Hirn die Kontemplation und dann bin ich ein formvollendeter Mensch, sondern ich stehe ja eben oft an. Und wie geht es jetzt, dass ich eben jetzt eine Beziehung, wo ich nicht weiß, wie ich jetzt da wieder zum Partner hinkomme? Und da hilft mir das Hirn eben oft nicht weiter. Und da brauche ich eben genau diese emotionale Reife, die auch scheinbar verrückt sein kann, also sprich ein anderer Zugang. Und mit diesem anderen Zugang komme ich dann zu dem Partner hin und merke, ah ja, da geht es was weiter. Oder in der Gemeinschaft, ja, merke ich, aha, indem ich mich auch nicht immer so benehme, wie ich mich benehme, kann mich die Gemeinschaft auch besser dann wieder annehmen. Und die merkt eine Veränderung. Und weil ich mich verändere, verändern sich die anderen auch. Und genauso auch jetzt in der Berufswelt, wenn ich mich zurückziehe auf meine erworbenen und ersessenen Rechte und wenn ich da eigentlich nur Angst habe vor der Arbeit, Ängste sind immer ein schlechter Ratgeber, die blockieren immer meine Weiterentwicklung. Wenn ich sage, ja, ich wage was Neues, auch in der Arbeit, und rede mal mit dem Chef über Dinge, die ich vielleicht mir vorstelle, und dann sagt er, gute Idee, mach das, ja. Und auf einmal merke ich, das tut sich eine Tür auf, ja.
Ja, oder das heißt auch nur das Risiko, man selbst zu sein, sich nicht weiter zu verstecken, sondern wirklich den Mut zu haben, sich zu dem zu bekennen, wie man denkt und handelt, und ne, das ist ja auch was Neues.
Das Risiko, man selbst zu sein, ne? Das ist ein guter Satz.
Ein kurzes Zitat noch aus dieser Wirtschaftsdings da, die ich da heute gelesen habe. Dann sagt er, reden Sie mit Ihren Kunden. Das sind die größten und besten Spezialisten. Sagt so ein Mann aus einer Firma, wo wirklich etwas gelungen ist. Und ich glaube, das könnte man auch übertragen auf unsere Fragestellung. Ja? Red mit dem Kunden, red mit dem Partner, red mit deinem Kind, red mit deinem Kontrahenten.
Und red mit Gott.
Und red mit Gott, ja. Red einfach, ja. Wie da der Schnabel gewachsen ist, hat einer gesagt. Ne? Indem du redest, wird der andere auch reden. Und dann kommt ein heilvolles Ping-Pong zustande. Und wenn ich aber das mache, was du gesagt hast, im Hirn alles ausdenken, ausbrüten, 100%, das war eine Versuchung von mir. Im Gebet, in der Kapelle, alles mit lieben Gott, 100%ig mal zurechtlegen und dann perfekt auftreten.
Das funktioniert nicht. Nein,
learning by doing. Man muss was tun, dann lernt man was, man macht Fehler. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder auf drei Viertel.
Vielleicht darf ich noch ein Wort sagen. Also das aus meiner Sicht ist das Geheimnis der emotionalen Reife und der emotionalen Gesundheit, dass ich bereit bin, von mir selber wegzuschauen. Und das ist ja auch wieder dieser kontemplative Gedanke. Mhm. Nur wenn ich bereit bin, mich selber loszulassen und selber die Kontrolle aufzugeben, dann kann ja Gott wirken. Dann bin ich immer nicht mehr der Ich betet und wo ich Gott was gebe, sondern wo Gott sich mir nähern kann. Mhm. Und das Gleiche ist auch bei der emotionalen Reife. Wenn ich in der Lage bin, aufzugeben, dass ich alles in der Hand habe mit meiner Emotion und mit meinem Hirn und mit meinem Willen, sondern wenn da eine innere Freiheit entsteht, vielleicht kannst du noch diese Passage dann auch vielleicht nochmal vorlesen, bevor wir die Hörer zuschalten, ist, glaube ich, wirklich kostbar. Es geht um diese innere Freiheit, sowohl im Gebet und in der Beziehung mit Gott, als auch in der Beziehung mit mir selbst und mit den anderen Menschen. Mhm.
Ja, ich habe mich schon zweimal auf dieses Buch von dem Michael Bortz gestoßen, das ist auch ein Jesuit. Da gibt es so ein kleines Büchlein, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Da werde ich jetzt ein kleines Zitat draus bringen. Da geht es genau um diese Sache auch, diese Gefühle einfach wahrzunehmen. Und Gefühl, ein anderes Wort dafür ist Emotion, das Lateinisch dahinter immovare, also herausbewegen. In jedem Gefühl, in der Emotion ist so ein Handlungsimpuls, der mich zu einer Handlung treiben möchte. Und es geht eigentlich genau darum, er schreibt, sich selbst wahrzunehmen bedeutet, anstelle direkt zu handeln, den Handlungsimpuls einfach nur wahrzunehmen und nichts zu tun. Und dann sagt er, in dem Maße, in dem ich in der Lage bin, die Spannung auszuhalten, ohne mich zu einer schnellen Reaktion hinreißen zu lassen, bin ich nun innerlich frei. Und das ist klar, ein großes Kennzeichen eines reifen Menschen ist ja gerade diese innere Freiheit. Gut, das jetzt noch als kleiner Impuls, bevor wir jetzt gleich die lieben Hörerinnen und Hörer hören.
Ja, da gibt es, glaube ich, genug Stoff, den unsere Hörer aufgreifen können, um sich einzubringen. Und dazu lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein. Die Nummer ins Wiener Sendestudio ist die 01 710 60 16 und alle, die uns von außerhalb Österreichs zuhören, verwenden die internationale Vorwahl 0043 1 für Wien 710 60 16. Dann eröffnen wir jetzt unsere Runde mit unseren Zuhörern. Als erstes darf ich eine Frage an den Pfarrer Jochen Maria weitergeben. Und zwar, wie heißt das kleine Büchlein?
Das kleine Büchlein heißt Die Kunst, sich selbst auszuhalten, ein Weg zur inneren Freiheit von Michael Bort mit DT am Ende.
Ja, vielleicht können wir diese Informationen mit in die Sendungsinformation reingeben. Mhm. Ja, ich habe es jetzt nicht mitgeschrieben, wir müssen nachher noch mal kurz. Gut, dann darf ich die erste Hörerin zu Wort kommen lassen, Frau Doris aus Innsbruck.
Hallo Doris.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte sagen, ich habe das sehr interessiert, dieses Kapitel von Ihnen dokumentiert gehört, weil ich habe ja das Buch selber auch gelesen, weil ich weil es mich einfach interessiert hat und ich die erste Sendung gehört habe. Und daraufhin habe ich das Buch gelesen und bin eben draufgekommen, dass ich bei Gott nicht emotionell gesund bin. Ich bin nicht, deshalb nicht gesund, weil ich bei Weitem nicht reif bin. Und dem laufe ich eigentlich jetzt sehr nach und habe auch schon Fortschritte gemacht. Sie haben mich bestärkt im Durchleiden. Ich habe nämlich im August nach schwerer Krankheit meinen Mann verloren und bin jetzt alleine und habe natürlich auch ein bisschen Probleme, die Einsamkeit auszuhalten. Aber ich kann sagen, ich kann sie ganz gut aushalten, weil immer dann, wenn es mir nicht gut geht, drehe Radio Maria auf und irgendwann finde ich schon eine Sendung, die mir gut tut. Als zweites wollte ich Ihnen sagen, ich habe nach dem Versterben meines Mannes sehr negative Gefühle gehabt, weil ich habe genau das gemacht, was Sie gesagt haben. Ich habe meine Gefühle ihm nicht wertschätzend weitergegeben, sondern um die Ohren geknallt. Und das schmerzt mich eigentlich jetzt im Nachhinein sehr. Was ich noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, Spannungen auszuhalten, ohne sofort zu handeln. Und was mir aber jetzt sehr hilft, ist, ich habe begonnen, jeden Tag ein Tagebuch über meine Gefühle zu schreiben. Und das ist sehr hilfreich. Ich habe nur noch eine einzige Frage, wo ich mir nicht ganz klar bin. Oft kann ich nicht unterscheiden, soll ich jetzt eine Spende geben oder darf ich mir eigene Wünsche erfüllen? Weil beides geht oft nicht.
Mhm. Also wenn ich da zum letzten Punkt zur Spende sagen kann, Jesus freut sich über den Zehnt und den Rest dürfen Sie für eigene Dinge verwenden. Wenn Sie mehr als den Zehnt geben wollen, ist es möglich. Aber wichtig ist, dass 10% dessen, was Sie haben, für die Armen oder für die Kirche verwendet wird. So steht es ja auch in der Bibel. Ja? Aber Jesus hat nicht, also Jesus sagt nicht, du musst alles hergeben, obwohl natürlich diese Witwe, die nur die zwei kleinen Münzen gegeben hat, ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben hat. Aber ich glaube, da sind wir auch frei. Wir dürfen uns ja auch selber auch was gönnen. Gott ist ja nicht einer, der uns alles wegnimmt und wir dann nachher allein arm und krank überbleiben. Gott gibt ja die Fülle. Aber er will auch, dass die anderen auch die Fülle haben und das sind wir seine Werkzeuge. Also da die Freiheit zu haben, zu sagen, ja, jetzt habe ich den Doppelten von der Pension, da kann ich jetzt ein bisschen mehr geben und sonst lege ich auch was zurück, wenn die Therme kaputt ist, dann ich brauche auch einen Notgroschen. Ich muss ja dann auch sinnvoll wirtschaften, weil ich eben jetzt allein bin und weil ich nicht mehr das Backup von meinem Mann habe. Ja?
Ja, genau so ist es. Aber im Grunde genommen will ich einfach sagen, das Buch ist das erste Buch, das einem emotionell auf die Beine hilft.
Ja, ist ganz wichtig. Ja.
Ja. Mhm. Ich hoffe, Sie können meine Ausführungen bekräftigen.
Das war sehr klar. Auf jeden Fall. Ja. Danke, es war sehr klar.
Und dass Sie gesagt haben, seit der Mann verstorben ist, dass halt viel mehr Zeit auf einmal da ist, um nachzudenken und dass da schmerzhafte Dinge aufsteigen, das ist sicher. Ja, es ist schmerzhaft, aber eine riesige Chance.
Ja, es ist, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe sehr viel gelernt, weil mein Mann war 2 Jahre sehr, sehr schwer krank. Und da war ich sehr viel bei ihm und da habe ich sehr, sehr viel gelesen, weil ich nirgends hingehen konnte.
Ja.
Und da bin ich eigentlich mehr oder weniger auf den Sprung gekommen und ich habe ihn ja bis zum letzten Tag zu Hause begleitet. Also es war schon eine schwierige Zeit und außerdem war es noch so, dass ich mir im Juni den Oberschenkelknochen dreimal gebrochen habe und kaum laufen konnte. Mhm. Das ist auch noch dazugekommen. Also, aber ich habe es durchgelitten und ich kann jetzt einigermaßen wieder gehen.
Was mir noch einfällt, weil Sie sagen, das Laufen war durch den Bruch des Knochens behindert. Oft hört man, dass Leute sagen, wenn meine äußere Gehfähigkeit lahmgelegt wurde, dass eine innere Gehfähigkeit auf einmal auftaucht, ja, dass sie innerlich hier sich viel bewegt, wo man kaum mitkommt.
Ja, ja, es hat sich natürlich, wissen Sie, das war schon ein starker emotioneller Einbruch, weil ich war operiert und wäre eigentlich nach Hause gegangen. Und im Sanatorium kriege ich dann einen Kreislaufkollaps, fall wieder auf den Fuß und bricht man noch einmal. Und das war schon
harte Prüfung, ja?
Ja, es war schon etwas schwierig. Aber
Gott hat sie durchgetragen durch alles.
Ja, würde ich im Nachhinein schon sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ja. Ich habe sie mir alle mitnotiert, damit ich sie das nächste Mal, wenn ich zu meinem Gespräch mit meinem Jesuiten gehe, dann kann ich da wesentlich mehr ausführen. Okay.
Alles Gute Ihnen, Frau Doris.
Und mich freut es, dass Sie auch sagen, dass das Buch so hilfreich ist.
Ja, es ist sehr hilfreich, weil ich habe mit dem Entschuldigungsspielmeister, Herr Dr. Bichler, ist, glaube ich, auch Psychologe.
Ja, ja, Psychotherapeut, ja.
Ja, genau. Aber der ist wirklich wunderbar, weil ich habe schon jetzt 2 oder 3 Sendungen von ihm gehört. Ich bin 2-mal bei einem Psychologen gewesen, aber dieses theoretische Zeug, das Sie mir da alles erzählt haben, das ist nichts für mich.
Es muss ins Leben kommen, gell? Man muss umsetzen können.
Ich bin ein sehr emotioneller Mensch und dem konnten Sie nicht nachgehen. Mhm. Und deshalb bin ich zu keinem mehr gegangen, sondern habe versucht, mich alleine auf die Beine zu bringen, und deshalb war das Buch für mich so wichtig. Und jetzt auch Ihre Ausführungen mit diesem um die Ohren hauen. Genau das habe ich nämlich gemacht. Aber ich habe es jetzt zu Hause, bei meinem Zuhause, nicht anders gesehen.
Gut, danke, liebe Doris. Liebe Grüße nach Innsbruck.
Danke.
Gut, wiederhören.
Aus Niederösterreich ruft uns die Helene an. Grüß Gott.
Helene, grüß Gott.
Ist sie noch da?
Grüß Gott.
Jetzt ist sie da, ja?
Ja.
Ja, ich bin aus Burgenland.
Also, Burgenland.
Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wer hat heute die Heilige Messe zelebriert in Radio Maria um 8 in der Früh? Weil am Anfang habe ich nicht eingeschaltet gehabt.
Entschuldigung, Frau Helene, das machen wir privat. Das war jetzt keine Frage zur Sendung. Ich darf nochmal einladen. 01 710 60 16. Wir sind dann in der Sendung RM Priesterkreis. Wenn Sie dazu Zeugnis geben möchten oder Fragen an unsere Referenten haben, Pater Andreas Schiffberger, Pfarrer Jochen Maria Häusler und Dr. Reinhard Pichler warten auf Ihren Anruf. 01 710 60 16. dann darf ich jetzt die Maria aus Graz begrüßen, die eigentlich nur eine Nachfrage hat. Frau Helene, Frau Maria, Entschuldigung.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich habe wirklich eine sehr banale Frage, und zwar, in welcher Zeitung steht dieser Wirtschaftsteil, aus dem Pater Andreas heute zitiert hat?
Das war die gestrige Ausgabe der Presse.
Ah, die gestrige Ausgabe der Presse. Weil vielleicht gibt es die online, dann würde ich mir das raussuchen.
Ja, das ist eine Beilage, über eine Sonderbeilage, ALC, Austria's Leading Companies, und da ist dieser Artikel, den ich da erwähnt habe. Da sind lauter führende Leute interviewt worden.
Ja, weil ich bin sehr innovativ, in verschiedenster Hinsicht, nur Kleinigkeiten natürlich, so für Erleichterung meines Alltags, aber da würde ich eben gerne wissen, wo ich zum Beispiel eine Belegstelle unter Umständen für irgendwo einmal finden könnte. Also die gestrige Ausgabe der Presse.
Ja, Freitag, 24. November, auf der Seite 1 dieser Beilage. Aha. Die Überschrift ist: Erfolg braucht auch Verrücktheit.
Ja, verstehe.
Vielleicht findet man es unter diesem Stichwort.
Beilagen, Seite 1 wäre es, Erfolg braucht auch Verrücktheit.
Ja, das ist die Sonderbeilage der Presse.
Ja, zur Wochenendausgabe.
Von gestern. Die Wochenendausgabe kommt heute.
Ja, danke vielmals. Bitte. Danke, Pater Andreas.
Ich wünsche Ihnen Verrücktheit. Ja, gut.
Derzeit sind alle Leitungen frei. Ich darf noch einmal die Nummer ins Wiener Senderstudio bekannt geben. 01 710 60 16 und von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Sie haben die Sendung RM Priesterkreis eingeschaltet. Zum Thema Glaubensriesen, Seelenzwerge geht es heute um emotionale Gesundheit und vertiefte Spiritualität. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, zu den Ausführungen unserer Referenten heute oder auch Zeugnis geben möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, jetzt anzurufen. So, jetzt haben wir eine... Moment, ich gebe unsere Gäste im Studio jetzt auf Sendung. Bitte schön.
Geht es jetzt um die Frage nach dem Buch, oder?
Genau, das war vielleicht... Ja, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen durcheinander.
Ja.
Das Buch vielleicht nochmal nennen, was der ganzen Reihe seinen Namen gegeben hat. Danach hat nämlich der Martin aus Südtirol gefragt.
Ja. Also das Buch als Unterlage für unsere Sendereihe jetzt hat den ein bisschen eigenartigen Titel Glaubensriesen, Seelenzwerge, Fragezeichen. Der Autor ist ein gewisser Peter Scazzero, ein New Yorker freikirchlicher Pfarrer, italienischstämmig, und der hat dieses Buch geschrieben, ausgelöst durch eine persönliche Krise seines Lebens. Und da hat er dieses Buch geschrieben, wo eben der Untertitel ist Geistliches Wachstum und emotionale Reife. Ja, es ist erschienen im Brunnen Verlag und ist nicht sehr teuer. Ich glaube 15 Euro, 16 Euro kostet das. Ja, soweit die Information zu dem Buch.
Im Hörerservice gibt es auch zum Bestellen. Ja, wir hätten nochmal einfach eine Frage an Sie. Wie verbinden Sie Ihren Glauben mit Ihren menschlichen Herausforderungen, ja? Also wie gelingt es Ihnen zu schauen, wie schaffe ich es, dass ich es einfach im Alltag gut hinkriege und Gott mit einbeziehe, dass Gott nicht draußen ist aus meinem Leben und nur am Sonntag oder halt, wenn ich Radio Maria höre, dann habe ich die fromme Seite und sonst bin ich eigentlich gar nicht so mit Gott verbunden. Also wie kann ich diese Verbindung herstellen? Und das, die zweite Frage, die wir gern stellen würden, ist so, woran erkennen Sie denn, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, dass Sie nicht stecken bleiben? Ja? Dass wir vielleicht auch nochmal über das Steckenbleiben reden. Was? Ja.
Weil auf den Körper bezogen, wenn man jetzt einen Gesundheitscheck macht, da wissen wir, was man da macht. Ne? Man geht ins Labor, lässt das Blut analysieren, steckt da was drinnen und der Arzt hat verschiedene andere Analyse- und Diagnosemethoden. Aber jetzt, was der Reinhard gesagt hat, wie kann man das in Bezug auf die geistige Gesundheit? Woran erkenne ich, dass ich am richtigen Weg bin, dass ich mich gut entwickle, dass ich eine gewisse Reife erworben habe, meinem Alter entsprechend? Ja, woran erkennt man das?
Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen.
Ja. Man soll den Kunden fragen, steht da in der Wirtschaftszeitung.
Ja,
Kunden
wenn
sind die größten Spezialisten.
Wenn die Leitung wieder frei ist, geht das. Aber derzeit haben wir 3 Anrufer.
Ja, bitte.
Also. Und ich darf als erstes die Marianne aus Wels begrüßen.
Hallo? Grüß Gott, Marianne.
Ah, das war der falsche Regler. Sorry. Jetzt.
Geht's?
Ja, ja, jetzt geht's.
Was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist von der Dame, die sie da das 3-mal den Oberschenkel gebrochen hat, wo sie dann gesagt haben, wenn das äußere Gehen nicht mehr möglich ist, dann kann man innerlich gehen. Das kann ich auch bestätigen. Ich bin ein Rollstuhlfahrer und habe MS beim Endstadium. Ich kann einfach gar nicht mehr viel tun. Mhm. Aber in meinem Herzen, ich weiß nicht, bin ich trotz allem fröhlich. Und ich kann noch so viel anders machen. Ich kann noch so viel tun. In der Langsamkeit und man ist sicher viel mehr und es gibt trotzdem Freude. Das Äußere, das ist nur so, soll ich sagen, das ist das Körperliche, das ist das Erdenkleid und das Innerliche, das ist ganz was Besonderes. Ich kann das gar nicht so beschreiben, weil ich das empfinde und das fühle ich so. Mhm. Und ich bin auch nicht geknickt, dass das so ist und ich freue mich trotzdem nur am Leben. Und das ist einfach ein Geschenk und auch eine Gnade. Mhm. So empfinde ich das.
Großartiges Zeugnis,
das wollte ich sagen.
Ja, danke vielmals.
Danke, ja. Vielen Dank, dass Sie das so und
Sie bringen es am Punkt. Ja. Mhm. Dankeschön.
Mhm. Wobei man das wahrscheinlich oft nicht sofort hat, diese Innerbeweglichkeit.
Nein, nicht sofort.
Weil ich
das
muss
ist
denken,
ein Weg, ein langer Weg.
Weil mir fällt da immer ein, wenn jemand sagt Rollstuhl, es gibt ja in Österreich einen prominenten Rollstuhlfahrer, der dann Olympiasieger wurde, der Thomas Geierspichler.
Ja,
und von dem weiß ich, dass er zunächst einmal fast eher überhaupt nichts anfangen konnte und glaub sogar an Selbstmord gedacht hat und Alkohol in den Alkohol geraten ist, bevor er dann mit seiner Rollstuhlexistenz sich anfreunden konnte. Und ich glaube, dass da Jesus auch eine ziemliche Rolle gespielt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das stimmt auch. Am Anfang haben wir auch gedacht, dass der Rollstuhl gekommen ist zu mir. Da haben wir gedacht, der Trottel, der Blöde, der kann wieder verschwinden. Aber ja, das ist der Anfang. Ja, aber dann, wenn man sich dann mit der Zeit, habe ich ihn einfach als Freund empfunden, weil er dann einfach viel mobiler war und einfach wieder teilnehmen können an Dingen, wo es einfach nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass ich das einfach so als Geschenk sehe für dich.
Sie sind einen starken Weg gegangen. Ne? Sie sind einen starken Weg gegangen über viele Jahre und sind immer wieder durchgekommen und sind nicht stecken geblieben. Das spüre
ich. Nein, das glaube ich doch nicht. Mhm. Und ich habe meinen größten Wunsch erfüllt, weil ich wollte als Kind Harfe spielen. Und habe mir zu meinem 40. Geburtstag eine Harfe gekauft. Und das trägt mir einfach auch.
Schön. Also, wir freuen uns mit Ihnen. Danke, dass Sie das geteilt haben mit uns. Ja.
Danke Zeit. Auch. Danke.
Wiederhören.
Alles Gute.
Vielen Dank nach Wels. Jetzt begrüßen wir den Thomas aus Südtirol. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Thomas.
Ich bin jetzt 28 Jahre krank, seit meinem 17. Lebensjahr.
Ja.
Habe Jesus diese Leiden immer aufgeopfert. Es ist mir was Interessantes passiert. Ich habe meiner Gemeinschaft gesagt, wo ich dabei war, religiösen Gemeinschaft, katholische Gemeinschaft, dass ich ins Kloster zurückkehre, wenn meine Mutter versorgt ist. In dieser Nacht habe ich geträumt, ich soll ins Kloster zurückkehren, weil meine Mutter ist versorgt, sie ist im Altersheim.
Mhm. Mhm. Stark, ja. Und dann sind Sie wieder zurückgegangen. Und
nein, das musste das tun, aber...
Das war jetzt.
Das war mir ganz klar in dieser Nacht.
Ja, also heute Nacht war das.
Heute Nacht habe ich ganz klar geträumt, ich wachschlaf oder ich habe auch Probleme jetzt durch die Medikamente und so, Psychopharmaka und so weiter, die dauernd beeinflussen und auch den Schlaf beeinflussen und auch mein alltägliches Leben beeinflussen und überhaupt, das hört ja nie auf, aber... In dieser Nacht habe ich genau den den ja, ich habe mich schon abgemacht mit dem Oberen und das war lustig. Wenn ich dran denke, das war richtig schön. Lustig.
Also Sie machen sich jetzt auf einen Weg, ja? Hinein wieder
in die Gemeinschaft. In die Gemeinschaft. Ich habe es ja versprochen. Mhm. Mhm. Ich hätte ja gelogen. Mhm. Schauen wir mal, wie die Gemeinschaft reagiert. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe versprochen, wenn meine Mutter versorgt ist, dann kehre ich wieder zurück. Mhm.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute für diesen Weg, für die nächsten Schritte. Dass Ihnen gut gelingt, diese Verbindung aus persönlicher Reife und Vertrauen in Gott hinein.
Ja.
Viel Kraft, alles Gute.
Dankeschön.
Danke, Thomas. Ich begrüße die Frau Anna aus Altbach. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Also ich bin erst später gekommen, war nicht im Haus, aber ich denke immer noch, dass man oft, ich war ja bis 81 Jahre und war lange im Pfarrhof, und dass meine Erfahrung ist, dass man wachsen kann man eigentlich hauptsächlich nur beim Schweren, den Schweren. Und voriges Jahr hat mir eine Schriftstelle gezogen zu Weihnachten und da ist drauf gestanden, das wird eine schwere Zeit kommen, aber ich bin bei dir. Und dann habe ich gesagt, ja, der Herr ist immer bei mir und so. Dann hat der Schwester gesagt, nein. Und dann habe ich es weggezogen. Und auf einmal bin ich krank geworden. Die Ärzte haben nicht mehr weiter gewusst und so weiter und so fort. Und dann habe ich, wollten sie mich ins Krankenhaus schicken, habe ich gesagt, nein, bin heim. Und dann ist mir das bewusst geworden, hey, das bedeutet jetzt, das ist da, wo die Schriftstelle. Und dann bin ich heim und so weiter. Auf jeden Fall. Es war sehr lehrreich. Es ist nicht immer leicht, wenn man allein ist. Gell? Und es geht auch nicht gut. Und ich habe mir die Krankensalbung geben lassen und die Kommunion und dann und Verschiedenes. Auf jeden Fall mit Heilmittel, mit Vermeidinger bin ich gesund geworden.
Schön.
Auf jeden Fall, das ist eine Erfahrung und die kann man sehr gut. Mir freut immer, wenn Menschen so Zeugnis geben, was durch die Krankheit zum Glauben finden. Mhm. Das ist schon Gnade. Gell? Ich habe, glaube ich, Geld im Kopf und das ist für mich aber die größte Gnade. Daraus kann man zehren. Gell? Das ist ein großes Geschenk. Aber wenn Menschen das nicht gehabt haben und dann zum Glauben finden durch das Leid, immer sehr. Ich freue mich immer über alle Zeugnisse. Mhm. Und vergesst Gott für eure Sendung. Das ist auch sehr was Wertvolles, weil dadurch die Menschen Möglichkeit haben, leben und ihre Beispiele sagen, was für anderen wieder ein Geschenk ist. Mhm. Alle miteinander seid ein Geschenk. Gottes Segen, einen gesegneten Sonntag.
Dankeschön. Sie sind auch ein Geschenk, auch weil Sie immer wieder anrufen und so gutes Zeugnis immer geben. Ja? Sie möbeln alle auf, die zuhören. Das ist super.
Danke, ich habe mir manchmal, weil ich so geschnappt habe.
Ja, das ist gut. Weil Sie bringen immer Fröhlichkeit rein. Dankeschön.
Okay. Danke, alles gut. Ja.
Geht gut.
Sehr gut.
Dankeschön, Frau Anna. Momentan haben wir keine Hörer in der Leitung. Ich mache kurz ein paar Takte Musik und dann schauen wir weiter. Ich darf nochmal an unsere Gäste im Studio das Wort übergeben und sage vorher noch einmal die Nummer ins Wiener Sendestudio 01 710 60 16 und von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16.
Ja, also wir glauben, dass das ganz wichtig ist, dass wir diese Verbindung leben. Und diese Verbindung wird für jeden unterschiedlich sein. Und wir haben jetzt schon einige gehört, einige wunderbare Zeugnisse, wie es verschiedene Hörerinnen und Hörer leben, diese Verbindung. Aber ohne diese Verbindung werden wir stecken bleiben. Das ist jetzt keine Drohung, sondern der liebe Gott ist auch nicht böse, wenn wir stecken bleiben. Aber es ist halt schade. Und an uns liegt es ein Stückchen noch darauf zu achten, was müssen wir denn wirklich tun, dass wir nicht stecken bleiben? Oder, anders gefragt, worauf müssen wir denn achten, wenn wir Zeichen des Steckenbleibens merken? Mhm. Und das gilt sowohl bei der emotionalen Reife als auch beim Gebetsleben, bei der Kontemplation. Wir können in beiden Bereichen stecken bleiben. Manche Hörerinnen von Radio Maria und Hörer sind sehr, sehr fromm, das ist großartig, ja, aber vielleicht emotional stecken geblieben. Und manche, die nicht so fromm sind, sind vielleicht emotional ein Stück weiter, aber dafür im Gebetsleben stecken geblieben. Mhm. Und jetzt geht es wieder um diese Ehrlichkeit, hinzuspüren und hinzuschauen, ja, was heißt denn das? Ja? Wie kann ich denn beides verbinden? Wie kann ich denn aus meiner Blockade rauskommen, mich rausholen lassen? Und da ist Radio Maria sicher ein Weg, weil sie nicht nur jetzt Gebet anbieten, sondern eben auch solche Sendungen wie diese, wo man auch versucht, auch rein durchs Gespräch und durch die Zeugnisse und durch Anregungen und Inputs, wie es so schön heißt, einfach auch ein Stück anzuregen, was man ändern kann.
Also eine Idee ist mir jetzt gekommen. Wir haben gestern am Abend eine Familienrunde gehabt und haben gesprochen über das morgige Sonntagsevangelium, Matthäus 25 und dann über das ganze 25er Kapitel, das in den letzten Wochen gelesen wurde. Das erste war über die Jungfrauen, über die fünf Klugen und fünf Törichten. Das zweite war über die Talente und die Nutzung der Talente. Und morgen kommt eben, was ihr einem Geringsten getan habt, Essen geben, besuchen und habt ihr mitgetan. Und alle drei Sequenzen, die da vorgelesen wurden, enden ja mit dem Heulen, Zähneknirschen, unglücklich sein. Und weil du, Reinhard, das gesagt hast, nicht? Man bleibt stecken. Der liebe Gott verordnet uns nicht, das stecken bleiben. Aber ich glaube, dass diese drei Dinge eine Hilfe sein könnten, nicht stecken zu bleiben. Erster Gedanke, nicht nur eine Lampe haben, sondern Reserveöl. Also wir brauchen Reserven. Zweite Sache, meine Talente nicht eingraben, auch wenn ich manchmal auf nichts mehr Lust habe. Also jeder Mensch hat ein paar Talente. Und das Dritte, einfach die nächstbeste Gelegenheit nutzen, um jemanden zu besuchen, um jemanden anzurufen, um jemanden den Mantel hinzuhalten oder was zum Trinken zu geben. Ich glaube, das sind drei ganz gute Tipps, nicht stecken zu bleiben.
Ich möchte ganz, ganz kurz noch ein Wort sagen zum Öl, zum Reserveöl. Ja. Ich habe mir auch immer gedacht, oh je, ich hoffe, ich habe immer genug Reserveöl. Ja. Und jetzt bin ich drauf gekommen, es wäre auch eine Variante, einfach nicht wegzurennen, sondern zu warten und zu hoffen, dass ich auch ohne erleuchtete Lampe mit reinkomme. Weil das Problem war ja, weil ich weggelaufen bin. Deshalb war die Tür zu.
Also liebe Hörer und Hörer, Sie hören jetzt Reinhard Bichler, Live-Theologie, absolutes Upgrade.
Ganz neue Zugänge.
Ja. Schön. Na, darum ist das Reden so wichtig. Yeah. Der Kunde hat oft die besten Ideen.
Apropos Reden, wir haben auch noch mal zwei Hörerinnen, die gerne Hörer Zeugnis reden. Geben möchten. Eine Dame, die anonym bleiben möchte aus Oberösterreich. Ja, als erstes, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis geben, wie meiner Tochter näher gekommen bin. Und zwar, sie hat eine Depression gekriegt und sie ist jetzt im Krankenhaus, aber es geht ihr schon viel besser. Und durch diese Krankheit von meiner Tochter bin ich weit näher gekommen. Und auch unsere Familie ist uns auch, also wir haben näher zusammengerissen und das ist sehr schön.
Schön.
Ja. Also wieder eine Krankheitssituation, die zu etwas Positivem geführt hat. Danke. Ja.
Und ich möchte Gott danken, dass so viel, also sie ist sehr gläubig und ich auch, und früh haben sie sich gebetet und das ist sehr schön. Ich möchte Danke sagen dafür.
Die Hörerfamilie betet füreinander.
Ja, ich habe auch in der Hörerfamilie schon angerufen und ein paar Mal und also das tragt alles gerecht.
Schön. Stark.
Danke.
Danke,
alles Gute.
Jawohl, danke schön.
Auch für Ihre Tochter, alles Gute.
Das bewegt mich auch sehr, einfach zu wissen, okay, nicht nur in mir selber darf alles Mögliche kommen, auch negative Gefühle und solche Sachen, sondern auch an Ereignissen außen, ne, auch wie Krankheit und so. Nichts, was Wirklichkeit wird oder ist, ist wirklich im Letzten dramatisch, weil alles von Gott gehalten ist. Das ist die Frucht einer kontemplativen Haltung. Ich darf alles aus Gottes Hand empfangen und wissen, auch wenn es erstmal Panik gibt, vielleicht Ängste und alles Mögliche, aber da das auszuhalten, durchzugehen und zu sehen, es gibt denn eine Frucht. Ne?
Aus der Haltung spricht auch der heilige Paulus, wenn er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Mhm. Nichts, nichts, nichts. Mhm.
Gut, dann darf ich noch eine Hörerin auf Sendung geben, die Erika aus Salzburg.
Ja, grüß Gott.
Grüß Sie, Erika.
Ich möchte gern sagen, und zwar, ich war jetzt bei der Vaterherzkonferenz in Salzburg mit, bei Loreto. Und da habe ich mitfahren können, und da war ich sehr froh, weil ich finde mich nicht so gut zurecht beim Parkplatz in Salzburg und allem. Und nachher habe ich aber die Messe dadurch versammelt, weil es nicht früher gegangen ist beim Mitfahren. Und ich war sehr glücklich über das Mitfahren und habe mir gedacht, Gott sei Dank brauche ich mich um das alles nicht kümmern. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist gleich, wenn wir die Messe versammeln, das ist egal. Und eine halbe Stunde später habe ich mir gedacht, nein, alles gut und schön. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, sage ich einfach drauf, es ist gleich. Und da habe ich richtig so ein Gespür gekriegt, wie wichtig die Heilige Messe ist und wie weit wichtiger wie alles andere, wie jeder Vortrag, wie jeder, egal was. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Das habe ich da einfach richtig bemerkt. Ich meine, gewusst, aber ich habe es nie so tief gespürt, als wir jetzt, wo ich gesagt habe, ah, das ist gleich. Und dann habe ich gesagt, nein, nie mehr sage ich das in meinem Leben, nie mehr, weil am allerwichtigsten war das und das andere ist zweitrangig. Und da haben wir, und das habe ich so tief gespüren dürfen und drum ist mir das so wichtig, dass egal was das für Richtung ist oder was das für Gebetskreis ist oder was, dass die Ganzen einfach in die Kirche wieder einziehen und nicht selber was machen wollen, sondern dass, wenn es auch daheim ein Gebetskreis ist, wenn auch daheim Zusammenkunft ist, aber dass das vorrangige Ziel einfach ist, dass sie sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Kirchen leer bleiben, wir wollen euch wieder alle da rein haben und dann können wir ja wieder Verschiedenes da. Aber dass das ganz, ganz wichtig ist und dass der Priester das um und auf ist und dass eigentlich, dass das überall gesagt wird, betet für euren Priester. Und wir haben so ein Geschenk, also das ist so ein Geschenk, die Hostie, die Kommunion, der Leib Christi und die Beichte. Und das ist so ein Geschenk. Ja, da kann jeder Vortrag, alles gut, ich höre mir viel an. Also ich schaue richtig viel. Ja. Aber die Messe ist an erster Stelle. Ja. Und die Priester, die brauchen wir so ja. dringend. Und für ja. die gehört viel mehr gebetet. Und das,
ja, danke, Frau Erika. Ja. Es freut uns natürlich sehr als Priester, mich natürlich auch, dass Sie dieses große Geschenk auch gerade der Messe so wirklich verstanden haben und empfangen haben. Und diese Einsicht, das ist auch eine Gnade, ne, dass man das erkennen kann. Ja. Zugleich darf ich dazu ergänzen, dass, glaube ich, schon sehr wichtig ist zu sehen, manchmal auch, es gibt irgendwie Familienmütter, die auch gerne zur Messe wollten, dort etwas und dann sich um die Kinder kümmern und sowas. Ich glaube, man muss aufpassen, jetzt nicht etwas auch absolut zu setzen, ne, sondern das Wichtige ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes jetzt für mich? Wo erwartet er mich? Ja. Und das kann sein, manchmal viele auch, die aus Krankheitsgründen ja nicht zur Messe kommen können oder so, aber wenn sie im Willen Gottes sind, sich da in diesem Vertrauen, in der Hingabe an Gott, an seinen Willen leben, denn sind sie total an ihrem Platz, ne? Das ist
genau. Nein, das hab ich auch. Also ich habe jetzt wo arbeiten angefangen in Seniorenheim und da habe ich auch ein, zwei Wochen in Dienste und da habe ich mir auch gedacht, ja, lieber Gott, wenn du das willst, dass ich dort sein soll, dann muss ich das aufopfern, dass ich mitgehen kann. Also, oder wenn man krank ist, das ist keine Frage. Oder wenn die Kinder klar sind.
Der Dr. Pichler wollte noch gern was sagen. Wir wollen ihm noch kurz das Wort lassen.
Priester. Also, ich glaube, wie es Zweite Vatikanum sagt, dass er wirklich die Heilige Messe, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt alles Heilsgeschehens. Und deshalb ist eben jetzt von unserer Sendung her auch, hier kommt die Kontemplation und die emotionale Reife zusammen. Das heißt, ich kann auch, wenn ich die Messe lebe, wenn ich wirklich das Ite Missa Est lebe, kann ich da auch aus der Messe heraus, aus dem Wort Gottes heraus, was ich in der Messe höre und aus dieser Verwandlung heraus, eben Leiden, Tod und Auferstehung werden ja gegenwärtig in der Messe von Jesus selber, kann ich einfach auch nachreifen, wenn ich emotional noch unreif bin. Ja? Und komme ich einfach durch die Gnade Gottes in eine kontemplative Haltung rein. Also Sie haben schon wirklich auch gegen Ende der Sendung den Höhepunkt da getroffen, gratuliere. Das ist einfach, es ist die Verbindung, es ist der Höhepunkt, Quelle und Ziel alles Heilsgeschehen und damit auch Höhepunkt, Quelle und Ziel jeder Kontemplation und auch eine Hilfe, aber auch eine Einmündung in diese emotionale Reife.
Ja, danke schön.
Danke.
Also mir geht es mit der Messe so, ich beobachte, dass viele junge Menschen, aber auch andere, sehr auf eine lebendige Messe aussahen, gute Musik, gute Predigt und so weiter. Keine Frage, hat Bedeutung, aber ich merke, je älter ich werde, ich habe manchmal nur Sehnsucht, eine ganz einfache, stille Messe, weil das Wesentliche ist, dass die Heilige Messe, da sage ich immer, da bin ich im Zentrum des Geschehens. So wie die Römer früher gesagt haben, Rom ist der Nabel der Welt, denke ich mir, die Eucharistie ist der Nabel der Welt, weil ich da den Zugangspunkt zur Herrlichkeit und zu dem habe, der alles drauf hat, der Jesus. Katja, du hast noch einen?
Leider muss ich jetzt eine Hörerin schon absagen, weil wir wirklich aufs Ende der Sendung zugehen.
Ja.
Und euch bitten würde, jetzt abzuschließen.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs mit dabei sein. Und aus meiner Sicht möchte ich gerne Ihnen mitgeben, die Kontemplation gelingt dann durch die Gnade Gottes, wenn ich auch bereit bin, mich menschlich führen zu lassen von Gott. Und wenn ich nicht selber alles machen will, sondern wenn ich auch mich bereit bin, mich von Gott prägen zu lassen, so wie Jesus bereit war, sich prägen zu lassen von Maria. Und so ist Maria die Gussform Gottes geworden.
Mein Abschlusswort bezieht sich dann vielleicht doch auf das morgige Evangelium noch, mit dem, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, auch diese Gleichung, ne? Wie ich zum Nächsten bin, so bin ich zu Gott, auch das als Chance zu sehen, als Brücke, der Nächste, als dieses Sakrament zu Gott, als Brücke auch da abzulesen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Wie bin ich achtsam auf den Nächsten? Bin ich wirklich wach, achtsam? Das ging ja um diese Haltung. Höre ich ihm wirklich zu? Nehme ich ihn wirklich ernst? Gehe ich wirklich auf ihn ein? Denn so wie ich mit ihm bin, bin ich auch mit Gott.
Dann formuliere ich das Gleiche, was du gesagt hast, nochmal mit anderen Worten. Auf der einen Seite muss man im Zentrum sein, Eucharistie. Auf der anderen Seite muss man an der Peripherie sein. Ich lese noch einmal diesen kurzen Satz von diesem steirischen Aufsichtsratschef vor, der sagt, reden Sie mit Ihren Kunden, das sind die größten und besten Spezialisten. Ihnen sollte man am meisten vertrauen und zuhören. Und wir machen das ja hier mit den Hörern, weil durch das, was die Hörer einbringen, kommen wir in die Realität ein.
Gibst du uns den Segen?
Ja, gut. Also der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ja, der Herr und Gott, der Mensch geworden ist und alle Facetten des Menschseins kennt, er segne sie und helfe ihnen, immer mehr Mensch zu werden und aus dieser Reife heraus auch anderen ein Segen zu sein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Pater Andreas Schiffberger, Pfarrer Jochen Maria Häusler und Dr. Reinhard Pichler, die heute zu Gast waren im RM-Priesterkreis, gestaltet haben zum Thema Glaubensriesen, Seelenswerke Teil 3, zum Thema emotionale Gesundheit und vertiefte Spiritualität. Sie können die Sendung gerne als CD nachhören, bestellen können Sie im Hörerservice 01 710 70 72 per Telefon oder als E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Am Mikrofon Katja Edenhatter.